Sein Kreuz bedeckt meine Schuld. Sein Kreuz macht frei und heil. Sein Kreuz. Und davon wollen wir uns heute Gedanken machen und einfach uns in die Gnade Gottes begeben. Sein Kreuz. Ich möchte euch ganz herzlich einladen, zuerst einmal zu den nächsten Veranstaltungen. Heute werde ich das Thema betrachten, warum müssen Christen, ausgerechnet Christen, so viel leiden. Ich weiß nicht, ob du schon darüber nachgedacht hast, aber ich möchte ein paar Gründe erwähnen, warum Christen durch so viele Tiefs gehen. Was ist der Grund? Werden wir da geläutert? Werden wir da, was weiß ich, vom Teufel gepiesackt? Was ist mit uns los manchmal? Mir ging es so, als ich kein Christ war. Da konnte ich machen, was ich wollte. Da habe ich gesagt, naja, das ist so, einfach so. Aber als Christen habe ich alles so dramatisch genommen, alles so mich hineingesteigert in dieser oder jener Sache. Also warum müssen Christen leiden, wird ein Thema sein heute. Und dann geht's weiter. Am Freitag werde ich über den Glauben sprechen, was einer mit Gott vermag. Wenn du dich mit Gott verbindest, du brauchst einen starken Partner, einen unsichtbaren Partner, der an deiner Seite steht, der dir hilft, der dich verteidigt, der dich beschützt, ja. Einen unsichtbaren Partner. Wenn Gott auf deiner Seite ist, musst du von gar nichts fürchten, was einer mit Gott vermag. David sagt, mit meinem Gott kann ich über die Mauer springen. So. Samstag wird das Thema sein, entdecke das Göttliche überhaupt. Gott hat alles geschaffen, aber das Göttliche in dir steckt auch ein Stück Gott, ein Stück Heiland, ein Stück Erlöser, ein Stück Heiliger Geist. In dir steckt der Doktor, der Professor, in dir steckt ja der Schöpfer. Deine Worte sind schöpferisch. Gebrauche deine Worte und du wirst merken, du kannst sogar Berge versetzen. Du sollst im Berg sprechen, heb dich weg und er wird sich versenken. Und dann am Sonntag früh werden wir über Heilung sprechen. Gott will deine Heilung. Ich möchte einstimmen auf die Heilungstage mit Billy Smith. Er wird hier sein bei uns vom Montag, den 14. März bis zum 23. März. Also es wird das Thema Heilung sein. Natürlich werden wir über andere Dinge auch sprechen, über Finanzen oder Heilung des Portemonnaies. Auch das braucht manchmal Heilung bei so manchen. Und viele andere Sachen. Berliner Heilungstage mit Billy Smith, herzlich eingeladen. Und dann haben wir schon gleich gar Freitag dann nachher. Und es geht einfach weiter mit der Gnade Gottes. Und ich lade euch herzlich ein zu den Gottesdiensten. Nimm den Zettel mit, lade auch deine Freunde und Bekannte ein. Erzähl den Leuten, es gibt Heilung. Und ich möchte ganz besonders am Sonntag hineingehen und euch motivieren. Glaubt an die Heilung, erwartet Heilung. Erwarte, dass der Herr ein Wunder an dir tut. Erwarte, dass Gott dich befreit. Erwarte, wenn du nichts erwartest, du wirst auch nichts bekommen. Erwarte, dass jemand kommt und dich abholt. Weißt du, mein Vater hatte so einen frommen Spruch gehabt, wenn man vom Wolf redet, kommt er. Also rede über Gott und du merkst, plötzlich ist Gott neben dir, an deiner Seite. Warum müssen Christen leiden? Ein Grund, und da bin ich schon mittendrin, die reden so viel vom Leiden. Christen schwören sich da und beschwören ihr Leiden da. Wir tun so viel, wir bringen Opfer. Ich muss gekreuzigt werden. Ja, das ist es, was Christen programmieren und du wirst falsch programmiert. Ich möchte den alten Dichter in den Psalmen erwähnen, dieser Asaf, das war ein Sänger, und er hat gesagt, weißt du, wenn ich die Gottlosen angucke, ich verzweifle. Den Gottlosen geht's so gut. Die kaufen ein Cadillac nach dem anderen, eine Wohnung nach der anderen, die fahren in Urlaub, die machen alles, also die schalten, walten, und wenn sie etwas Dummes machen, machen sie sich keine Gedanken. Sind glücklich, wenn sie sich keine Gedanken machen dürfen. Und dann fragt er sich, warum geschieht es guten Menschen so viel Schlechtes? Guten Menschen, du hilfst, bist hilfsbereit, ermutigst andere, dienst andere und dann betreust andere und dann beißen dich die Hunde. Ja, dann passiert es, du hast Menschen geholfen und irgendjemand ist dann undankbar und du erlebst dann, was Undankbarkeit ist. Du erlebst so viel Ungerechtes und so viel Liebloses. Warum müssen Christen so viel erdulden? So, fangen wir an, zuerst mal die Dinge so zu sehen, wie Gott sie sieht. Er ist ja der Urheber aller Dinge. So, versuch aus dem Blickwinkel der Ewigkeit die Dinge zu beurteilen. Und ich möchte einfach dir ein paar Gedanken zeigen oder aufzeigen, was mir geholfen hat. Und ich bin der Meinung, was mir geholfen hat, wird es auch dir früher oder später helfen. Denn ich bin der gleiche Mensch, aus dem gleichen Holz geschnitzt, habe die gleichen Veranlagungen, die gleichen Eigenschaften, so wie jeder andere. Vielleicht 1-2%, dass wir uns unterscheiden, aber sonst sind wir alle gleich. So. Aber das letztendlich, warum wir so viel leiden müssen oder vieles durchmachen müssen, ist, weil wir wachsen. Wir verändern uns. Ich weiß nicht, ob du das gemerkt hast, als du Kind warst, plötzlich sind dir die Hosen zu kurz geworden oder du bist die Ärmel zu kurz. Du bist gewachsen und du hast Probleme. Sieh die Welt, wie Gott sie sieht. Die ganze Schöpfung ist auf Vollendung angelegt. Weißt du, von der Aussaat bis zur Ernte, da ist ein Prozess. Und da muss man sich verändern, da muss man wachsen. Die Pflanze zuerst einmal muss aufbrechen. Das Weizenkorn, sagt, heißt es in der Bibel, muss in die Erde fallen und sterben. Und dann sich hochkämpfen, hocharbeiten. Auch das ist alles Stress und ja, Plage. Und dann muss ein Halm treiben, dann die Blätter links und rechts und dann eine Blüte und dann kommt die Frucht. Das ist alles Stress. Und wir müssen durch viel Stress durchs Leben gehen, bis wir das werden, was wir werden sollten. Wir sollten reife Menschen werden, erwachsen, mündig, was auch immer ist. Uns wird nichts geschenkt. Ich muss mir selber die Sachen holen, erkämpfen. Und so eine Pflanze, denk an die Pflanze, die muss alles aufsaugen, was in der Erde ist, von der Sonne, das Wasser, Regen und so weiter, alles in sich aufsaugen und dann wächst er. Es wird ihr nichts gegeben. Im Gegenteil, die wird noch bekämpft. Da kommen die Ameisen, die Schnecken und all das ganze Geschmeiß. Gott hat alles perfekt eingerichtet. Auch wir müssen wachsen. Wie bist du zur Welt gekommen? Weißt du, du hast dich rausgepresst, du hast keinen Platz mehr im Bauch deiner Mutter gehabt. Ich muss raus. Und dann bist du da. Und was hast du gemacht? Geschrien. Die meisten. Und wenn du das nicht getan hast, hast du so einen Klaps noch bekommen, damit du wirklich loslegst. Gott hat alles so eingerichtet, dass nichts übersprungen wird. Ich möchte ein paar Wahrheiten aus der Natur, aus dem Leben, aus der Praxis hier ein bisschen plaudern. Da wird dir nichts geschenkt. Du musst alles hart erarbeiten. Vorher, weißt du, als Nicht-Christ, da hast du die Stunden genommen, wie sie kamen. Komme ich heute nicht, komme ich morgen. Wir sind für das Geistige und das Geistliche angelegt. Ich muss lernen und dann muss das Leben jetzt weitergehen. Da musst du Sprache lernen, da musst du gehen lernen, da musst du nehmen lernen, da musst du geben lernen. Da ist so vieles, was wir dann erlernen müssen. Und da ist es Kampf. Der Mensch ist zum Kämpfen geboren. Zum Leiden geboren eigentlich, weißt du, Opfer zu bringen. Auto fängt mit A an und O hört auf. Verstehst du? Und genauso ist unser ganzes Leben so auf diese Art wie ein Auto angelegt. Wir sind ein Hippie, als er mal sich bei mir bekehrt hat und sagte, Herr Matudis, ich bin zum Sterben geboren. Zuerst habe ich gedacht, spinnst. Aber dann bin ich da dem Gedanken nachgegangen, habe meditiert und habe gedacht, Junge, du hast richtig... Du hast recht, wir sind zum Sterben geboren. Vom ersten Atemzug beginnt unser Sterben. Darauf sind wir angelegt. Die Frau soll mit Schmerzen Kinder gebären, da wird sie selig dabei sein. Das ist ein Evangelium eigentlich. Die Frau wird mit Schmerzen Kinder gebären. Dadurch wird sie selig werden. In der Bibel ist die Frau als das Bild für die Seele. Also deine Seele muss sich durchkämpfen, durcharbeiten. Und dann wirst du selig, wenn du diese Arbeit machst. Wir sehen eine physische Welt, diese Welt ist gut und böse, beides ist drin. Dann haben wir einen physischen Körper und in diesem physischen Körper ist Schmerz dabei, in dem wir wachsen. Wir müssen Kinderkrankheiten durchmachen, dann müssen wir uns trennen. Du musst dich von den Eltern trennen womöglich, dann von lieben Leuten trennen. Das ist die andere Seite, dann noch das Geistige, unsere Traumwelt. Und auch das macht uns zu schaffen. Ich weiß, ich spüre, ich habe den Wunsch, die Sehnsucht und all das, diese tollen Ideen, Utopien, Pläne und Illusionen. Vieles kann ich nicht verwirklichen, aber ich muss es umsetzen. Wie bringe ich das, was ich im Geist schaue, in meinem Wünschen empfinde, wie kann ich das umsetzen? Und das sind viele Schmerzen dabei. Wir sind da, um unsere Schau zu verwirklichen, zu erwecken, die Gaben, die in uns gelegt sind, die Veranlagung jetzt, jeder hat etwas von Gott bekommen und wir sind alle talentiert. Du kannst nicht sagen, ich bin nicht talentiert. Jeder Mensch kann singen, so wie jeder Vogel zwitschern kann. Aber du musst ein Instrument lernen oder du musst die Noten lernen und dann kannst du auch musizieren. So, und dann üben. Und das ist, was einem zu schaffen macht. Und Übung ist Schmerz, ist Stress, ist Opfer. Dann ist das andere. Dann kam Jesus, um die Seele zu erwecken, der Heilige Geist. Und jetzt plötzlich wirst du jetzt Christ, du bekehrst dich, Gott kommt in deinem Leben und plötzlich ist alles anders. Gott ist der andere oder das andere, was auch immer. So, und jetzt dieser Samenkorn muss in die Erde, das Optimale muss aus mir rausgeholt werden und ich muss dann irgendwie Frucht tragen. Mein Leben ist auf die Frucht angelegt. Ohne Frucht gibt es keine Existenzberechtigung. Gottes Plan ist, dass wir einen Zweck entdecken, warum bin ich da? Weißt du, und viele Leute leben am Leben vorbei und die leiden auch und Christen auch, die nicht im Willen Gottes zentriert sind und fixiert. Die leiden, die sagen, oh, bei mir fehlt so viel, da ist dieses Diskrepanz von dem, was ich weiß, was ich fühle und was ich tue und was ich nicht tue. Ich musste mal eine DDR-Größe, also ein Politiker, der mit Wilhelm Pieck und so weiter an der Front mal gekämpft hat dort und Kommunismus oder die DDR aufgebaut hat, beerdigen. Und ich durfte alles sagen als Pastor, was ich will. Ich muss nur eines sagen, er konnte seine Ideale nicht verwirklichen. Er konnte seine Ideale nicht verwirklichen. Und das ist, was uns so schaffen macht. Ich weiß so viel, aber ich kann das nicht verwirklichen. Und das bereitet mir Probleme. Ich ahne, ich empfinde, ich habe die Eindrücke. Er konnte seine Ideale nicht verwirklichen. Die Frage ist, kannst du deine Ideale verwirklichen? Oder hast du deine Ideale so hochgeschraubt, dass du nie hinkommst? Mein Lehrer hat immer gesagt, Johannes, setz deine Wünsche, deine Ziele ganz tief unten. Und wenn du dann sie erreichst, dann freu dich und dann kannst du etwas höher setzen, steigern. Und deshalb, wir möchten gleich Millionäre werden. Gleich ein Sechser im Lotto. Verstehst du? Und gleich der große Erfolg. Nein, durch Klempnerarbeit wird das Haus deines Lebens gebaut. Wir sind noch nicht fertig. Noch lange nicht fertig. Wenn du geboren bist, bist du noch lange fertig. Noch lange nicht fertig. Wenn du aus der Schule kommst, bist du noch lange nicht fertig. Wenn du dann ins Leben hinausgehst, bist du noch lange nicht fertig. Wenn du dann heiratest oder sonst was und einen Beruf hast, bist du noch lange nicht fertig. Du musst dann lernen, ständig lernen, dich verbessern, verändern. Also wenn ich nicht lernen würde, nicht studieren würde, nicht weitermachen würde, würde ich irgendwann verblöden. In aller Liebe. Deshalb, ich muss weitermachen. Und das ist Kampf. Da muss ich Opfer bringen. Wir müssen die Gesetze Gottes nur kennen und folgen. Das ist alles. Wie ist mein Leben angelegt? Wie sind die Gesetze meines Lebens? Wenn du wachsen willst, du musst streben. Du musst Ideale haben, ob du sie verwirklichst oder nicht verwirklichst. Das steht auf dem anderen Blatt. Aber du musst Ideale haben. Du musst den Plan Gottes kennen für dein persönliches Leben. Was will Gott von mir? Warum bin ich da? Ich bin nicht hier, um nur zu atmen. Ich bin nicht da, um nur zu essen. Ich bin nicht da, nur Sex zu haben. Ich bin nicht da, nur einfach schöne Zeit zu haben. Nein, ich bin hier, um mein Leben zu realisieren. Was das heißt, zu verwirklichen. So, und da gibt es keine Abkürzung. Und ich habe eins gemerkt, wenn du denkst, du nimmst eine Abkürzung, dann hast du Defizit in deinem Leben. Verstehst du, wenn du etwas auslässt? Du sagst, das brauche ich nicht. Aber später vermisst du das sehr. So, oft leiden wir, weil es nicht so schnell bei uns geht. Das ist ein Problem. Und ich möchte dir ganz praktische Gründe nennen, warum wir als Christen leiden. Weißt du, wir möchten viel schneller, wir möchten schon gleich 7 Meilenschritte machen. Aber im Glauben gibt es Tipp. Verstehst du? Kleine Schritten. Und wenn du etwas geistlich empfangen möchtest, du musst die Salamitechnik anwenden. Weißt du, in kleine Scheibchen. So ist bei Gott, in seinem Plan, nach seinem Willen und so weiter, gibt es keine Abkürzung. Wenn du diese Abkürzung suchst, du wirst enttäuscht sein. Und eines steht in der Bibel einmal, Geduld tut euch Not. Geduld, einfach Geduld. Wenn du etwas werden möchtest, musst du Geduld sein. Und Paganini, dieser große Geiger, Teufelsgeiger nannte man ihn zu seinen Zeiten. Weißt du, der hat mal Musik gespielt, der wollte was werden. Aber er hat keine Chance gehabt, keine Möglichkeit. Und dann sitzt er in einem Restaurant oder spielt als Musiker in einem Restaurant und da kommt ein Geschäftsmann und dann sagt du, hier kriegst du 1 Gulden, wenn du mit dem Gepiepse aufhörst. Und dann hat er gesagt, meine Musik, ich übe fast Tag und Nacht und diese Musik ist ein Gepiepse. Und dann hat er geübt. Und er sagte, nein, ich werde es nicht zulassen, dass ich diskriminiert werde. Weißt du, du wirst beleidigt, aber du musst dein Ego entwickeln. Und zwar gesund. Nicht nur, dass du jetzt Egoist wirst, sondern ich muss üben. Und dann übt er und so weiter. Und dann passiert ein Unglück. Während einem Konzert, dass er endlich mal ein Konzert hat und mal ein Konzert geben kann, da platzt eine Seite von der Violine nach der anderen. Eine Seite. Und nur noch eine Seite bleibt übrig. Und auf diese eine Seite spielt er dann. Und weißt du, was da passiert ist? Die Leute standen, gaben ihm Applaus, dass er gerade auf einer Seite das Konzert zu Ende gespielt hat. Und du musst lernen, Heißt also mit nichts was zu machen. Und später in seinen Konzerten, das war sein Trick, er ließ immer wieder die Seite platzen. Und die Leute wollen sehen, wie der noch auf einer Seite weiterspielt. Entwickle deine Qualitäten. In dir steckt was drin. Aber das bereitet Schmerzen. Wir haben Musiker, Pianisten, ich denke nur an einige, die haben sogar ihre Finger verstümmelt, damit sie besser Klavier spielen können. Ja, alles ist drin. Verstehst du, damit sie besser spreizen können. Und ihr Klavier benutzen können. Es gibt keine Abkürzung. Und erst durch Leiden entstehen Perlen, Edelsteine. Durch den Druck Diamanten entstehen in unserem Leben. Deshalb, wir möchten gerne beschleunigen. Lieber Gott, schneller, mach das bitte. Es geht zu langsam. Es geht nicht anders. Du musst reifen. Wir sollen in das Image Gottes verwandelt werden. Das braucht Zeit. Das braucht Druck. Das braucht Geduld. Und es geht nicht ohne Kampf ab. Ich werde nie vergessen, wir machen Open Air Gottesdienst in Stuttgart auf dem Königsplatz und dann wird plötzlich so ein Block hingestellt, ein Steinblock, und dann kommt ein Steinmetz oder Künstler und der haut da ein bisschen und dort ein bisschen und dort klopft er ein bisschen mit der Meißel. Denke, naja, und wir jeden Sonntag oder jedes Wochenende sind wir draußen bei der Straßenversammlung Gottesdienst und wir sehen das, der klopft immer nur rum. Dann sagt er, wissen Sie, ich habe meine Vorstellung, ich habe meine Idee, was da draus wird. Da wird eine Statue und die steht heute noch auf dem Königsplatz in Stuttgart. Verstehst du, aber der hat eine Idee und dann hat er rausgeklopft und dann fing an zu polieren, zu schleifen und was weiß ich alles, um diese Statue zu vollenden. Denk an den jungen David von Michelangelo. Verstehst du? Auch so wild gewachsener Klotz. Keiner wollte diesen Stein mehr verwenden. Das wurde vor Abstellgleis gestellt und dann kommt Michelangelo vorbei und sagt, du, kann ich diesen Stein bekommen? Ja, nehmen Sie, wir sind froh, dass es weg ist. Und dann hat er nach der mühevollen Arbeit diesen David, das Meisterstück seines Lebens gemacht, obwohl es wild gewachsen war. Und ja, unbrauchbar, aber die anderen wollen es nicht haben. Und ich sage, wundere dich nicht, wenn andere Leute dich nicht haben wollen. Gott will dich haben. Amen. Der Herr will dich haben und der kann aus dir was machen. Diesen jungen David. Diesen jungen Johannes, diese jungen, was weiß ich, kann Gott was machen? Eine Statue. So wie ein Felsblock eine Statue behauen wird, so werden wir zuerst mal bearbeitet. Das ist, warum du leidest. Ja, da denkst, jemand kam zu mir, weißt du, der liebe Gott, der haut da was weg und da was weg. Du, am Schluss bin ich gar nichts mehr. Und so, manchmal haben wir auch den Eindruck, du, am Schluss bin ich gar nichts. Was bleibt von mir noch übrig? Eine Bohnenstange. So, wir werden von Gott manchmal so bearbeitet, dass es uns wehtut, das muss weg und das muss weg und das muss weg. Und das ist unsere Heiligung. Die meisten Leute verstehen nicht, was Gott an uns arbeitet, das ist Heiligung. Das musst du loslassen, das musst du aufgeben, darauf musst du verzichten. Aber ich sage dir dann die Vorteile. Nachher stehen sie da, wie bei dem jungen David oder was bei irgendeiner Statue und sagen, was habt ihr denn da draus gemacht? Das ist nämlich, was die Leute vom jungen David gesagt haben. Was habt ihr doch da draus gemacht? Und ich sage dir, das Ziel ist das Ende unseres Lebens. Was hat der liebe Gott aus unserem Leben gemacht? Warte mal, weißt du, die Belohnung, die kommt am Ende unseres Lebens, nicht am Anfang. Was hat der liebe Gott aus deinem Leben gemacht? Und Gott setzt an, die Meißel mal da, mal da, mal da. Warum müssen Christen, warum müssen besonders gläubige Menschen leiden? Soll ich dir sagen? Die sind in der Schule Gottes. Wenn du in der Schule Gottes bist, musst du dich hinsetzen und dann schreiben, 100-mal schreiben, das so und so. Ich darf nicht reden. Und dann Strich, Strich, Strich. Weißt du, das ist Stress, Hausarbeit müssen wir machen, Hausaufgaben. Wir sind in der Werkstatt Gottes. Er ist der Töpfer und wir sind der Ton. Verstehst du? Und Gott modelliert uns. Und dann macht er was anderes aus uns, als was wir uns vorgestellt haben. Er konnte seine Ideale nicht verwirklichen. Du musst dich immer fragen, sind meine Ideale identisch mit den Idealen Gottes? Meine Vorstellung, meine Wünsche mit den Wünschen Gottes? In meiner Bibel heißt es, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Und er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Weißt du, unser Kopf wünscht sich manchmal so viel. Ach, ich möchte Professor werden. Oder ich möchte, ja, frag doch die kleinen Buben, was die werden wollen. Feuerwehr, Weltraumfahrer oder Könige, Prinzen, Prinzessinnen. Aber das ist ein langer Weg. Warum müssen Gläubige leiden? Wir werden hier qualifiziert und wir werden hier abgehärtet. Ich weiß nicht, ob du weißt, wie man Metall abhärtet. Der wird aufgeheizt und dann wieder abgekühlt. Aufgeheizt, wieder zum Glühen gebracht und wieder ins kalte Wasser gesteckt. Und so arbeitet Gott. Das ist Leiden für so ein Metallstück. Aber da zieht sich alles zusammen und es wird härter und härter. In 1. Petrus Kapitel 4, Vers 12. Petrus hat es auch gelernt. Warum muss ich als Christ so viel leiden? Und meinen Weg, den Weg der Demut gehen? Meine lieben Freunde, sagt er, das gilt für uns heute, für alle. Wundert euch nicht über die heftigen Anfeindungen, die ihr jetzt erfahrt. Wundert euch nicht. Und du solltest aufhören, dich zu wundern. Mensch, was mir passiert. Das ist ganz normal, danke Gott, dass nicht schlimmer ist. Es könnte schlimmer sein. Da war in Amerika ein Bruder, der hat immer gesagt, oder der Pastor, es könnte schlimmer sein. Und bei dieser Geschichte, da kommt jemand und sagt, ich habe einen Traum gehabt, Geschwister. Weißt du, ich war bei der Entrückung und der Herr ist gekommen, so plötzlich und so weiter. Und dann sagt der Prediger zu dem, der den Traum gehabt hat, es könnte schlimmer kommen. Was könnte schlimmer kommen? Ich bin aufgewacht und so weiter, war so schockiert. Ja, das wäre Realität geworden. Verstehst? Das hätte schlimmer sein können. Der Herr wäre wirklich gekommen und nicht nur im Traum. Es hätte schlimmer kommen können. Wundert euch nicht, dass es euch etwas Außergewöhnliches passiert. Seid nicht überrascht, befremdet, fallt nicht aus allen Wolken raus. Wir müssen alle durch die Feuerproben. Denk an diese drei Jungs. Geh rein, fürchte dich nicht, sagt Gott ist mit uns. Und wenn er mit uns nicht ist, werden wir trotzdem nicht unsere Knie beugen. Wir bleiben hartnäckig, gehärtet. Genau das ist es. Aufgeheizt, voller Lob und voller Dank und dann wieder ins kalte Wasser geworfen. Unsere Welt ist das ganze Leben. Das ist unsere Welt. Und die ist voller Leid. Von der Geburt bis zum Schluss. Hungersnöte, Dürre, Katastrophe, Kriege, alles Mögliche. Die Welt ist so voll Elend. Ein Jammertal, sagen manche, wäre diese Welt. Aber weißt du, worauf es ankommt? Auf unsere Reaktion. Wie reagierst du auf die Schwierigkeiten? Auf die Herausforderungen? Wie reagierst du? Wie fasst du das auf? Wie antwortest du? Oh, ich kann nicht mehr. Und weißt du, wenn du sagst, ich kann nicht mehr, dann verherrlichst du den Teufel. Betest zum Teufel. Und der wird dir helfen, dass du nicht kannst. Ich möchte dir Mut machen. Wenn du ich sagst, egal was, in welcher Form, sag nie was Negatives. Es gehört sich nicht, denn Christus wohnt in uns. Und der Gläubige kann mit Paulus sagen, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Jesus Christus. So, jetzt bitte aufpassen, wenn Christen leiden. Es gibt manchmal fromme Leute, weißt du, und die denken, das ist ein besonders heiliger Mensch, der muss so viel leiden. Die Wundenmale Jesu trägt er sogar an seinem Leibe, verstehst du? Das ist was Sensationelles, vergiss es. Du kannst nicht punkten durch Leiden. Leiden ist das ganz Normale, das ist das Stück deines Lebens. Nicht, also der ist bestimmt ein Heiliger. Nein, der wird ein Heiliger. Der ist auf dem Weg, vom Sünder zum Heiligen zu werden. Und du kannst nicht punkten. Ich bin so heilig, ich leide so viel. Und lieber Gott, gib mir noch mehr Leiden, damit ich noch besser punkten kann. Das ist nicht der Sinn des Evangeliums. Das hat Christus uns nicht gelehrt. Leiden ist auch keine Qual. Denn Gott quält niemand umsonst, mein Lieben. Gott quält niemand umsonst, denn Gott ist kein Sadist, der einfach eine in die Pfanne haut. Meine Bibel sagt, Gott versucht niemand. Und wenn eine Versuchung kommt, Gott versucht uns so oder lässt die Versuchung so geschehen, dass wir es ertragen können. Was hat er beim Hiob gesagt? Teufel, du kannst alles ihm nehmen, aber tastest seine Seele nicht an. Und jetzt bin ich schon auf dem Punkt, ein Stück weit, woher kommen unsere Leiden? Der Teufel ist es. Der Teufel ist der Urheber all dieser Leiden. Nimm ihm das weg. Dann sagt er das dem Angesicht ab. Nimm ihm das Auto weg. Nimm ihm die Frau weg, den Mann weg, die Kinder weg, das Haus weg. Oder sagt dir im Angesicht ab. Und was hat der Hiob gemacht? Der hat sich an Gott gehalten. Und selbst als an die Gesundheit dran ging, und bei uns versucht der Teufel auch an unserem Leib, denn das ist das Einzige, wo er uns angreifen kann. Im Geistlichen kann er uns nicht angreifen, wenn wir ihm keinen Raum geben. Aber am Körper, an deinen Gefühlen, an deinen Verstand, da greift er an und sagt auch deinem Gott ab, das hat keinen Wert. So, das Leben ist ein Prozess der Verwandlung, der Veränderung, so wie bei einem Embryo, wie bei einer Raupe. Die Raupe, aus der Raupe soll ein Schmetterling werden. Das ist so dieser Prozess. Und stell dir mal vor, aus dieser Raupe oder Kaulquappe, da soll ein Frosch werden. Und das ist ein Prozess. Verstehst du, da plötzlich musst du in einem anderen Element leben, nicht mehr im Wasser. Und dann musst du ein anderes Futter fressen. Und die Raupe auch. Bisher hat sie Kohl gefressen und jetzt ist es für ein Schmetterling, verpuppt sich, hängt da irgendwie. Und das ist auch der Mensch. Auch wir wachsen und reifen und wir müssen göttlich werden. Und deshalb wird eines der Themen sein, das Göttliche in uns. Wir sind so angelegt, dass wir das Ebenbild Gottes werden eines Tages. Wir sind nicht gleich bei der Bekehrung Gott gleich, aber wir werden es. Wir werden verwandelt, Stück für Stück, durch Jesus Christus, durch diesem Steinmetz Gottes, den Heiligen Geist. Aus Sünder muss ein Heiliger werden. Was hat er aus ihm gemacht? Und erst nach der Weihung oder ja, Widmung, bei Veränderung, durchlaufen die verschiedenen Phasen durch. Warum müssen Christen laufen, leiden? Wir werden Kinder, dann Jugendliche, dann Erwachsene und dann Väter in Christus oder Mütter in Christus. Wir müssen lernen, loszulassen und wir müssen lernen, anzunehmen, uns was sagen zu lassen und auch was sagen unter Umständen. Das Loslassen, das Aufgeben, es tut manchmal weh. Weißt du, ich habe mich so an die Wohnung gewöhnt, ich habe mich so an der Sache gewöhnt, verstehst du? Und das will der Herr plötzlich wegnehmen. Ja? Und es ist nicht leicht. Ich weiß, wie schwer es ist, etwas, wo du so viel Zeit und Kraft und Energie investiert hast, und dann dir nichts, mir nichts abzugeben, macht weiter. Und du gehst weiter. Die Bibel spricht von Beschneidung. Und ich meine nicht nur diese zeremonielle, kultische Beschneidung, sondern einfach, wir werden tagtäglich beschnitten, denn wir sind Wildlinge. Wir treiben. Und der Herr muss uns kultivieren, uns in eine Linie bringen. Und das tut weh. Das muss weg, lieber Gott. Aber der Ast ist so schön gewachsen an mir. Ja. An den Christen arbeitet der Heilige Geist. Und an den Ungläubigen arbeitet der Heilige Geist nicht. Und das ist der große Unterschied, warum Christen mehr leiden müssen als die Ungläubigen. An uns arbeitet der Herr. Der Herr heiligt uns. Der Herr reinigt uns. Der Herr vollendet uns. Wir sind auf dem Weg der Vollendung. Der Ungläubige, der ist fürs Grab bestimmt. Tut mir leid, aber so ist es. Die Bibel spricht von der Heiligung. Wir werden geheiligt und ohne Heiligung werden wir den Herrn gar nicht sehen. Und es gehört dazu zum christlichen Leben. Nicht nur Halleluja, sondern geheiligt. Dein Name soll geheiligt werden und dann der heilige Name Gottes muss an uns geheiligt werden. Wir werden gereinigt, wir werden beschnitten, damit wir viel Frucht bringen. Das muss weg und das muss weg und das muss weg. Und zwar die Frucht des Heiligen Geistes. Und Beschneidung tut uns weh. Pass auf, wenn wir beschnitten werden, da bluten wir. Und wir werden dann hier ausgebürgert und in den Himmel eingebürgert. Auch das gehört, du hast hier nichts mehr zu sagen, nichts mehr zu melden. Deine Stimme wird nicht mehr gefragt. Warum? Weil du jetzt ein Bürger des Himmels geworden bist. Du wirst für den Himmel passend gemacht, auf den Himmel genormt. Du musst entweder ein bisschen enger, ein bisschen weiter werden. Warum leiden wir Christen? Weil es uns das zu schaffen macht. Herr, weißt du, wir leben nicht mehr für diese Welt. Und ich muss mich von dieser Welt mehr und mehr lösen, dieser Welt mehr und mehr absagen. Und es ist das Wirken Gottes an uns und in uns, was Gott alles tut an unserer Seele. Äußerlich passiert vielleicht nicht viel, aber innerlich passiert unheimlich. Wie reagiere ich auf das und auf jenes, was in meinem Leben passiert? Gottes Werk ist eine Sache der Entlarvung. Der Heilige Geist deckt auf und deckt zu. Er entlarvt. Weißt du, durch Schwierigkeiten entlarvt der liebe Gott, was in unserem Leben noch alles los ist. Wie egoistisch, wie selbstsüchtig wir sind. Da wird es bloßgelegt, da wird aufgedeckt, da wird die Maske vom Gesicht geholt, da wird enthüllt und dann zeigt sich, was in uns wirklich drinsteckt und was der Herr aus uns machen wollte. In Johannes 15, Vers 18 und folgende Verse. Wenn die Menschen euch hassen, verstehst du, die Menschen hassen dich, nicht weil du Verbrecher bist, sondern weil du Gott gehörst und Gott liebst und ein Eigentum des Herrn bist. Gott ist jetzt dein Herr und nicht mehr der Teufel, die Welt, das Materialistische. Wenn die Welt euch hasst, dann vergesst nicht, dass man mich schon vor euch gehasst hat, sagt Jesus. Diese Welt würde euch lieben und euch verstehen, wenn ihr zu ihr gehören würdet. Weiter schreibt, sagt Johannes hier, Jesus in diesem Evangelium, doch ihr gehört nicht mehr zu dieser Welt. Ich selbst habe euch aus dieser Welt herausgerufen, Ekklesia. Was, du gehst auch mit Jesus? Du bist auch in diesem Krimpelis-Verein? Du bist auch hier bei diesen Betbrüdern und Betschwestern? Verstehst du? Was? Und die machen sich lustig über dich. Doch ihr gehört nicht mehr dazu. Weißt, wenn die Welt dich großredet, im Fernsehen dich überall präsentiert, das sind Prachtskerle, dann bist du auf dem Holzweg. Sie werden über dich übel reden, glaub mir das. Sie werden dich als einen Verbrecher abstempeln, als einen Sünder. Die haben Jesus sogar als einen Säufer und Fresser bezeichnet. So, darum hasst die Welt euch, weil ihr mir gehört, sagt der Herr. Und deshalb, du bist für die Welt, wenn du Christ bist, ein Ausländer. Du bist ein Ausländer, ein Dissident. Du bist dem Teufel weggelaufen. Der Teufel hat keine Macht mehr über dein Leben. Du bist in dieser Welt ein Fremdkörper. Hör mal, denk drüber nach. Du hast die Welt verlassen. Du hast dich ausgebürgert. Ich habe hier nichts verloren. Ich weiß, mein Erlöser lebt. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Du bist nicht mehr der Freund der Welt. Du bist jetzt ein Andersdenkender. Das ist, was die Erlösung ist. Du hast umgedacht, dich anders konzentriert, bist ein Abweichler für diese Welt. Du bist dem Teufel und der ganzen Welt, der ganzen religiösen Welt sogar ein Dorn im Auge. Ich sage das, weil ich es aus Erfahrung kenne. Ich kenne den Heiland schon so lange. Und dann heißt, sagt Jesus weiter, erinnert euch daran, dass ich gesagt habe, ein Knecht steht niemals höher als sein Herr. Deshalb werden sie euch verfolgen, wie sie mich verfolgt haben. Und wenn sie auf das gehört haben, was ich gesagt habe, werden sie auch auf euch hören. Also das alles wird mit euch geschehen, weil ihr zu mir gehört. Denn die Welt kennt Gott nicht und auch den, der mich gesandt hat. Die Welt kennt mich nicht und die Welt kennt euch nicht. Wäre ich in dieser Welt gekommen und hätte die Menschen alles über Gott gelehrt, wären sie nicht schuldig. Aber jetzt gibt es keine Entschuldigung mehr dafür, dass sie Gott den Rücken kehren. Wenn ich nicht vor aller Augen Gottes Wunder vollbracht hätte, die kein anderer tun kann, wären sie ohne Schuld. Aber nun sehen sie, Gott wirkt, Gott arbeitet an den Menschen. Aber nun haben sie alles miterlebt und trotzdem hassen sie mich und auch meinen Vater. Und die hassen dich. Du lebst anständig, tust keine Fliege, was zu leide, du opferst dich, du verausgabst dich in jeder Form und trotzdem, Spinner, Verrückte, Abgedrehte. Dies geschieht, damit sich die Voraussagen der Heiligen Schrift erfüllen. Sie hassen mich ohne jeden Grund. Und deshalb, wir leiden manchmal sehr oft ohne jeden Grund. Von deinem Partner, Partnerin, von deinen Familien, verstehst du, von deinen lieben Leuten. Die können scheißlieb sein, verstehst du, die schmeicheln und schleimen dir ins Angesicht. Aber sobald es um Gott geht, um das Geistliche geht, werden sie brutal, herzlos. Dann versuchen sie, dich zu triezen, wo es nur geht. Ich sage es nur, so ist es. Das ist das Werk der Entlarvung. Gott entlarvt. Da kommt es raus, weißt du, wer zu Gott steht und wer nicht zu Gott steht. Wer Jesus nachfolgt und nicht, wundere dich nicht, wenn Menschen in deiner Umgebung plötzlich komisch sich benehmen. Wundere dich nicht, dass sie ausflippen, nervös werden, genervt fühlen. Hör doch auf, du kannst alles machen, aber bitte hör doch mit deinem Glauben auf. Weißt du, die zeigen ihr Gesicht, ihre Fratze, werden ausfällig. Und das passiert. Warum müssen Christen leiden? Weil sie einen anderen Geist haben. Weil ihre Seele von Gott erfüllt ist. Und das sind nicht die Menschen. Das ist der Teufel, der aus ihnen spricht. Der Teufel ist es, der aus ihnen spricht. Und sie fühlen sich ertappt, entlarvt. Also entweder sind die richtig oder sind wir richtig. Verstehst du? Und schon haben wir die Hölle los auf Erden. Sie haben ein schlechtes Gewissen. Und schicken dich weg und sagen, bitte kommen Sie nicht, denn Sie belasten mich. Sie fühlen sich also geärgert von dir, weil sie plötzlich, ja, in dir Gott spüren. Die spüren, hier ist ein anderer Geist, eine andere Atmosphäre, eine andere Sache. Da stimmt was nicht. Sobald sie in deine Nähe kommen, fühlen sie sich miserabel. Und du musst noch kein Wort sagen. Ich kenne von Christen, also, die sagen, also, ich darf, wenn, sobald ich nach Hause komme über die Tür, verstehst du, verstummt das ganze Gejaule, Gejodle und das ganze Gespräch. Keiner spricht mir was. Und darum schlagen sich die Leute um sich, weil sie ertappt fühlen, erwischt. In Johannes 13, Vers 21 bis 30, ihr könnt nachlesen, das ist die Geschichte vom Judas Ischariot. Judas Ischariot wurde ertappt, als Maria Magdalena die Füße Jesu salbte. Was? Die gibt alles und die opfert sich auf, das Beste für den Heiland. Und ich verkaufe ihn womöglich noch. Durch die Salbung Jesu kommt aus dem Judas raus, das, was in ihm drin war. Geiz. Wir hätten es verkaufen können und gutes Geld machen. Deine Hingabe zu Jesus fordert und provoziert die Superfrommen. Deine Hingabe zu Jesus fordert sie heraus. Du bist zu gut für diese Welt. Glaub mir das. Du bist zu gut für diese Welt. Weißt du, du lebst ein Leben anderer Art. Und das ist schon zu viel für sie. Weil du hier, ja, Bürger einer anderen Welt bist. Die sind dir nicht gewachsen. Die haben keine Argumente. Genauso wie bei Johannes und Petrus, als sie vor dem Hohen Rat stehen. Wir können ihnen diese Leute nichts sagen. Das sind anständige Leute, benehmen sich richtig und alles. Aber sie sind mit Jesus gewesen. Deshalb können sie auch nicht aufhören, von Jesus zu reden. Du bist für die Frommen zu fromm. Oder nicht fromm genug. Eines von beiden. Du passt nicht in ihre Schablone. Du passt nicht in ihre Schablone. Und das ist, warum wahre Gläubige so viel leiden müssen. Warum sie als Fremdkörper betrachtet werden. Warum sie nicht verstanden werden oder falsch eingeschätzt werden. Warum sie negativ behandelt werden und verfolgt werden. Nur deshalb, weil du etwas in dir hast, was die nicht haben. Du bist nicht wie sie. Du gehst einen anderen Weg. Du hast eine andere Richtung eingeschlagen in deinem Leben. So, außerdem gehst du nicht mehr den breiten Weg, sondern den schmalen. Weißt du, da nimmst du nicht mal alles mit. Du bist nicht mehr so wie die Leute auf dem breiten Weg, so, du kannst dich unterhalten mit allen und so weiter. Nein, du musst manchmal ganz allein diesen Weg gehen, ganz allein deine Entscheidungen treffen, ganz allein so, ja, Dinge erledigen. Es ist eine Gratwanderung manchmal. Und wie kannst du das? Warum Christen leiden? Sie werden von Gott befreit. Und ich sage dir, warum die manche leiden, sie werden befreit von negativen Gewohnheiten. Von Pessimismus zum Beispiel. Und sie passen nicht mehr in dieses alte System hinein. Und sie sagen einfach, ich kann verzichten, ich muss nicht unbedingt alles haben. Ich kann auch anders sehen. Weißt du, sie sehen die Dinge mit ganz anderen Augen. Sie sehen das Ziel, sie sehen den Zweck Gottes. Christen leiden, weil viele Menschen nicht einsehen, warum du diesen Weg gehst, was der Zweck ist, weil du im Plan Gottes bist und sie verstehen den Plan Gottes nicht, den Willen Gottes. Weißt du, viele Christen leiden, weil sie Gott nicht verstehen. Sie leiden, weil sie Gott nicht verstehen. Die denken, Gott gönnt uns nicht. Gott gönnt uns alles. Paulus sagt, mir ist alles erlaubt, aber nicht alles bessert und frommt mich. Mir ist alles erlaubt, grundsätzlich. Der Wille Gottes geschieht. Gott heiligt uns, er verändert uns. Und weißt du, das Großartige ist an das, was Gott an uns tut, ist, er führt uns immer in die Wüste. Das ist leider. Weißt du, und das ist, wo wir leiden. Wir kommen raus, wir haben noch ein bisschen Brot für 3 Tage und ein bisschen Wasser für 3 Tage, aber dann sind wir in der Wüste und dann sind wir ganz auf Gott angewiesen, dass er uns versorgt mit auf übernatürliche Art und Weise. Und dafür haben die Ungläubigen keine Einsicht. Dann sagen sie, du bist ein Faulpelz. Du willst nur nicht arbeiten. Oder was weiß ich, uneinsichtig. Und deshalb müssen wir durch diese Hölle gehen. Und das Wichtigste ist, mach dir nichts draus. Du weißt, an wem du glaubst und niemand kann dich verhindern, dass du sein, was du bist. Gott befreit uns von unserer Vergangenheit, dass du nicht immer wieder das vorhältst und dass es vollkommen egal ist, was die Tante und der Onkel da gemacht haben, dass sie dich enterbt haben. Weißt du, die wollen nicht loslassen und die erzählen, weißt du noch? Und die halten immer wieder vor. Aber du sagst, ich kann vergessen, was ich vergesse, was hinter mir ist. Ich trage die Sache nicht nach. Ich hänge nicht an diesen Sachen. Und ich verstehe nicht, warum du dich nicht sträubst und wehrst und etwas dagegen unternimmst, zum Gericht gehst. Sondern du bist frei. Du kannst sagen, ich kann es machen, aber ich will es nicht machen. Der Stress ist mir nicht wert, die Sache. Gott befreit uns von unseren Leidenschaften. Auch das ist Leiden. Weißt du, dass wir die Dinge ganz anders auffassen? Ich muss mich nicht mehr quälen. Jemand kam zu mir und sagte, weißt du, ich bete, dass Gott mich vom Surfen befreit. Surfen ist ja nichts Schlimmes, es ist ja Sport. Aber er sagte, weißt du, ich kann bald gar nicht. Wenn ich arbeite und kurz Feierabend ist, gucke ich schon, aus welcher Richtung der Wind kommt. Die ganze Zeit denke ich hoffentlich bald der Gottesdienst zu Ende, dass ich wieder surfen kann. Weißt du, Gott befreit uns vom Götzendienst. Und Götzendienst ist auch was Schlimmes. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus dem Diensthaus, aus der Sklaverei rausgeführt hat. Und du sollst keine anderen Götter haben. Verstehst du, aus welcher Richtung kommt der Wind hier? Es gibt noch andere Sachen. Hat dich befreit. Deine Vergangenheit ist bereinigt. Du bist beschnitten, diese ganzen wilden Triebe abgeschnitten. Du hast ein Format in deinem Leben. Und jetzt kannst du auf das Ziel zugehen. Sagst du, was ist mir wichtig? Was sind die Prioritäten in meinem Leben? Der Paulus sagt einmal in seinen Schriften und er sagt, wir laufen in Schranken, wir jagen nach dem vorgestreckten Ziel. Weißt du, das ist schon anstrengend, sich auf das Ziel ständig sich zu konzentrieren. Wie reagiere ich auf die Dinge des Lebens? Wofür lernst du? Wofür lebst du? Ich werde nie vergessen, was mir geholfen hat, hat der Lehrer zu mir mal gesagt, Johannes, du lernst nicht für die Schule, du lernst auch nicht für mich, du lernst für dich selbst. Du lernst für dich selbst und du hörst auch die Predigt nicht für mich und nicht für die Gemeinde, sondern du hörst die Predigt für dich selbst und auch nicht für die anderen, die Frau Meier und Herr Müller. Nein, für dich selbst hörst du die Predigt. Was machst du aus dem Wort Gottes? Ich lerne nicht für die Schule, lerne nicht für die Gemeinde, ich lerne auch nicht für Gott, sondern ich lerne für mich selbst. Ich lerne nicht für das Christentum oder für irgendeine Religion, ich lerne für mich selbst. Und dann lernst du gerne. Als ich das kapiert habe, ich muss für mich selber lernen. Weißt du, dann macht einem der Stress nichts mehr aus. Dann macht all das, was man nachher machen muss, Freude und Spaß und Vergnügen. Ich lebe für mich. Und ich lebe gerne für mich. Und genau das ist, was wir lernen müssen. Und dann wird Leiden kein Problem sein. Dann, das alles, was du durchmachst, sind nur Lektionen, die wir gerade durchnehmen heute Mittag. Was ich tue, das tue ich für mich. Überlege einmal, denke darüber nach. Ich spare für mich, nicht für die anderen. Ich verzichte für mich. Das ist ja provokativ. Und du sagst, ja, da bist du ein Egoist. Ja, genau. Du musst an dich selbst denken. Paulus sagt, was nützt es, wenn ich anderen predige und selber verwerflich werde? Was nützt es? Wenn ich gehe, gehe ich für mich. Wenn ich Gott was gebe, dann gebe ich nur für mich. Verstehst? Ich will eines Tages einen Zahltag haben. Ich versuche, mein himmlisches Konto zu füllen. Ich versuche es für mich, Schätze in den Himmel zu sammeln, für die Ewigkeit. Ich investiere in meine Ewigkeit. Und du weißt, was Altersvorsorge ist. Die meisten vergessen und machen was ganz Falsches. Die denken, das Geld irgendwo gut anlegen. Altersversorgung. Echte Altersversorgung ist, für die Ewigkeit zu leben. Wenn du nachher von dieser Welt gehst, dass du was drüben hast, dass du weißt, in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen und wenn es nicht so wäre, hätte er gesagt, der Herr Jesus, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Ich diene für mich selbst. Ich lerne für mich selbst. Und das, dann mache ich das gerne. Ich baue mein Haus, meine Ewigkeit. Und dann ist mir die ganze Arbeit, die ganze Mühe, die ganze Plagerei nicht zu schwer. Verstehst du? Aber wenn ich nur für jemand anders baue, für den Pastor, für die Gemeinde, für die Organisation oder für irgendeine Kirche vergisst, das ist alles Zeitverschwendung und das ist ein Stress für die Regierung, für die Politik. Fang an, für dich selbst zu leben. Und dann ist nichts zu viel und nichts zu unmöglich. Das schaffen wir dann. Verstehst du? Dann kannst du sagen, wir schaffen es. Aber vorher nicht. Warum müssen so viele Christen leiden? Ich möchte dir ein paar Gründe nennen. Ich habe noch eine ganze Menge an Gründen. Warum müssen sie leiden? Viele Christen leiden, weil sie keine Vision für ihr Leben haben. Keine Vision für die Ewigkeit. Weil sie nicht begriffen haben, alles was ich tue, tue ich nur für mich. Jesus hat sich selbst erniedrigt und er wusste, wenn ich mich hier erniedrige, ich werde von Gott erhöht. Darum macht mir die Erniedrigung dann nichts mehr aus. Verstehst du, ich weiß, Gott wird mich erhöhen. Das wird alles umgekehrt, mal auf den Kopf gestellt. Dann mache, wenn ich weiß, ich werde eines Tages erhöht, mache mir die Demütigung, die ich erlebe, nichts mehr aus. Die Beleidigungen, die Verleumdungen, die machen mir nichts mehr aus. Die ganzen Unterstellungen, die ganze Verachtung, schief angeguckt zu werden. Oder dass man auf dich mit dem Finger zeigt, die ganzen Unterstellungen, das macht nichts mehr aus. Weißt, wenn du weißt, ich lebe für die Erhöhung. Je mehr ich hier gedemütigt werde, je mehr ich hier verachtet werde, je mehr ich hier unten durch muss, je mehr ich hier diffamiert werde, je mehr ich ja, in die Pfanne gehauen werde, Gott wird mich erhöhen, denn die Bibel sagt, mein ist die Rache. Ich leide nicht umsonst, ich leide jetzt nur für mich. Darum machen mir die Verluste, welche Art auch immer, nichts aus. Ich weiß, diese Opfer, die ich bringe oder bringen darf und kann, das ist Luxus für mich. Ich darf für Gott Opfer bringen. Ich darf mich ins Reich Gottes investieren. So opfere Gott deine Zeit, deine Kraft und du wirst merken, es lohnt sich und es zahlt sich aus. So, wie habe ich neulich euch gesagt, weißt du, es wird hier in dieser Welt, hier in diesem Leben, hundertfältig vergolten und noch das ewige Leben zusätzlich und dazu. Wenn du diese Hoffnung hast, mir wird hier alles hundertfältig vergolten und das, wenn du genau hinguckst, wird es dir vergolten, dass du Kraft hast, dass du darüber stehen kannst, dass du weitergehen kannst, dass du dich nicht aufgeben musst, dass du Fortschritte machen kannst. Das sind schon 10 Segnungen. Und so könnte ich weitermachen, aber das ist nicht mein Thema. Wenn du diese Hoffnung hast, dann leidest du ganz anders. Mir wird alles wieder vergolten werden, auf irgendeine Art und Weise. In meiner Bibel heißt es, lass dein Brot übers Wasser fahren und du wirst zu gegebener Zeit finden. Dieses Wort hat mich stark motiviert. Habe ich gesagt, komm, ich spende, ich gebe, ich investiere, ich lasse mein Brot übers Wasser fahren. Ich habe Leute in verschiedenen Ländern unterstützt, gearbeitet und wenn ich dann was brauche, sorgt Gott für mich. Und tatsächlich so ist es. Ich arbeite und lebe nicht umsonst. Du kannst dich der Trübsal nicht entziehen. Du kannst einfach nur wie Paulus und sagen, gut, ich stehe dazu, das sind die Dinge, das mache ich alles durch. Aber, guck mal, du könntest keine Biografie schreiben, es war alles schön und gemütlich bei uns zu Hause. Aber wenn du die Hölle durchgemacht hast, Schwierigkeiten durchgestanden hast, wenn du Siege erlebt hast, und Siege erlebt man nur, wenn man Kämpfe gehabt hat. Und je größer die Kämpfe, desto größer und herrlicher sind die Siege. So, Paulus sagt, ich rühme mich der Trübsale. Das macht mir gar nichts aus. Ich habe Spaß daran. Ich habe gar nicht genug Trübsale, sagt er hier eigentlich. Ohne eine Vision, ohne ein Ziel, verkraftest du das Leben hier gar nicht. Auch als Christ nicht. Auch wenn der liebe Gott dir hilft. Ohne diese Vision kannst du den Stress, den wir Menschen hier durchmachen müssen, nicht aushalten. Hältst diese Belastungen nicht außer Kraft zusammen. Du wirst wahnsinnig und verrückt. Wenn du nicht die Gewissheit des Glaubens hättest, es lohnt sich alles, wenn ich sehe Jesus. Warum leiden viele Christen? Weil sie geboren sind dazu, weil sie wiedergeboren sind. Und jetzt halte ich fest, wir Christen leiden, weil wir dem Teufel etwas beweisen müssen. Wir müssen dem Teufel beweisen, ich halte zu Gott, ob er mich segnet oder nicht segnet, ob er mir hilft oder nicht hilft. Ich beweise dem Teufel, ich habe Jesus lieb, so oder so. Und deshalb, ich weiß, dass mein Erlöser lebt beim Hiob. Wir sind hier auf dieser Welt, um dem Teufel zu beweisen, dass Gott zu uns steht. Dass Gott uns nicht verlässt. Und deshalb die ganzen Schwierigkeiten, die wir in unserem Leben haben. Du bist da und jetzt halte ich fest, nicht nur Jesus, auch du. Wir sind da, um der Schlange den Kopf zu zertreten. Und auf den Teufel zu stehen. Und ihn unter unsere Füße zu halten. Du bist da. Und der Teufel wird dir in die Ferse stechen, aber du wirst nicht krepieren deswegen. Und wenn ihr auf Schlangen tretet und Skorpione, es wird euch nicht schaden. Und zwar die, die da glauben. Die anderen, die werden umfallen. Und Gott sagt zu Eva, dein Same, dein Nachkomme, egal wer das jetzt ist, ob du bist oder ich bin oder Jesus war oder der Apostel waren, dein Nachkommen werden der Schlange den Kopf zerfeben. Deshalb sind wir da. Vielleicht ist es ein bisschen anders, als was du bisher gehört hast. Jesus hat der Schlange den Kopf zertreten. Jawohl, sei bewiesen. Aber wir müssen selbst das Kreuz täglich auf uns nehmen und ihm nachfolgen und auf die Schlange treten. Du bist hier, so wie Jesus hier war. Du bist hier, um den Teufel zu überwinden. Du bist hier, um die Werke des Teufels in deinem Leben zu zerstören. Du musst diese ganzen Untugenden, ganzes Mist, was in deinem Leben sich so angestaut hat, was der da in dein Leben mit hineingebracht hat. Du musst das Böse hier überwinden. Und jeder Nachkomme der Eva hat diesen Auftrag, der Schlange den Kopf zu zertreten. Ob es Männlein oder Weiblein, spielt keine Rolle. Und wer da überwindet, steht in den Sendschreiben, wer da überwindet, der wird das alles ererben. Der, nur der. Seit der Geburt, seit deiner Geburt bist du da, um den Teufel zu überwinden, um dem Teufel zu beweisen, ich lebe, weil er lebt. Und schon von deiner Geburt, du solltest ja gar nicht geboren werden. Verstehst du? Weil die meisten Leute sollen gar nicht geboren werden. Aber Gott hat dich gewollt. Du hast dich durchgesetzt. Dein Sperma von deinem Vater, dieses Erbe, hat sich so gekämpft. Und jeder von uns, der hier ist heute Abend und wo auch die Predigt hörst, jeder ist der Stärkste. Denn nur der Starke setzt sich durch. Und deshalb, wir sind hier im Namen Gottes, dass wir uns durchsetzen. Und dem Teufel beweisen, ich bin von Gott gewollt, von Gott gerufen und Gott hat mir Gnade geschenkt, ich bin hier. Jesus hat zum Petrus gesagt, Satan begehrt euer. Und Petrus musste standfest bleiben. Satan hat versucht, die Gläubigen zu erschüttern. Das gehört zum christlichen Leben dazu. Und wenn ich das weiß, du, ich beweise mich, ich behaupte mich. Christen müssen lernen, mehr und mehr wie ein Hiob. Weißt du, der Teufel greift alles an, testet alles aus, versucht, wie weit er gehen kann, lässt nichts unversucht und dir bleibt nichts erspart. Aber du sagst, ich stehe, ich bleibe, weil Gott es will, dass ich hier bleibe. Ich setze mich durch. Aber deine Seele darf er nicht antasten. Und das ist das Schöne dabei, weil die Seele ist von Gott. Deine Seele darf er nicht antasten. Er darf dich nicht berühren. Und deshalb, Brüder und Schwestern, für uns Gläubige gibt es auf dieser Welt keine Schonzeit. Es ist ständig Treibjagd. Jawohl. Wir sind, ja, da kommen diese ganzen Dackels da. Wir sind in der Treibjagd. Wir werden allen möglichen Härtetests ausgesetzt und unterzogen. Uns bleibt nichts übrig. Satan versucht uns mit allen möglichen Mitteln, unseren Glauben an Gott zu erschüttern und zu nehmen. Ich weiß nicht, ob du das gemerkt hast, aber ich habe es gemerkt. Kaum bekehrt und schon die Hölle, war die Hölle los. Weißt? Mir hat noch niemand was gespendiert. Aber ich erzähle, der Herr hat mich frei gemacht vom Alkohol. In Bayern, Bier gehört zur Mahlzeit und sowas. Nichts gegen Bier trinken und all diesen Dingen. Aber weißt du, das war mir irgendwo eine Last, dass ich davon abhängig war. Und dann habe ich den Herrn gebeten und der Herr hat mich frei gemacht und erzähle so meinem Kumpel, weißt du, als der Lehrling Frühstück holen soll, dann sage ich, bitte bring mir Milch. So. Und das ging einmal gut, zweimal gut. Und ich bin dann Milchapostel geworden. In der Firma. Weißt du? Und so weiter. Und dann sagte, warum trinkst du jetzt nur Milch und kein Bier mehr? Früher hast du immer Bier getrunken. Nein, hab gesagt, ich bin frei geworden. Das muss man feiern, sagt er, sagen die dann. Und haben mir gleich einen Kasten Bier hingestellt. Weißt du, die Leute sind nie großzügig gewesen. Aber wenn es geht, um dich zu versuchen, dich zu Fall zu bringen, dir Schwierigkeiten zu machen, dann spendieren sie Zigaretten und sagen, komm hier, nimm's, das ist für dich. Oder Drogen. Ich werde nie vergessen, ich habe in Stuttgart jemanden gehabt und ich habe gesagt, geh nicht runter in dieser Conny-Bar da unten. Das war eine Disco oder Drogenhandelplatz Nummer 1 damals in Stuttgart, Umschlagplatz 1. So, und habe ich gesagt, weißt du, der Herr hat dich freigemacht und du hast nichts mehr zu suchen da, diesen alten Wege. Ja, der Herr hat mich freigemacht, aber ich möchte ihn bezeugen. Habe ich gesagt, lass das, geht nicht rein. Da kommt er rein und sagt, ich weiß nicht mehr, wie er hier ist. Ach, schön, dass wir dich sehen. Wir haben dich vermisst. Hier kriegst du einen Gratisschuss. Das ist unfassbar rückfällig. Und das hat den Mann so zu schaffen gemacht. Der Rückfall macht einem sehr zu schaffen. Wir sollen den Herrn nicht unnötig versuchen. Wenn der Herr dich freigemacht hat, begib dich nicht in der Gefahr. Wer sich in der Gefahr begibt, kommt darin um. So, aber der Herr hat ihn gezeigt, gelehrt. Weißt du, geh nicht nochmals. Und das ging Wochen und Monate, wir sind da vergangen. Und es war, mit ihm war ein ganz harter Kampf. Weißt du, 3 Tage haben wir die Cold Turkey, diese kalte Dusche gemacht, diesen Entzug. Der ist fast wahnsinnig geworden. Und dann ist er rückfällig und das wurde noch schlimmer. Wieder sich zu entziehen, wieder sich zu befreien. Weißt du, das ging nicht einfach. Der musste sogar Stuttgart verlassen, damit er nicht mit diesen Leuten wieder so schnell in Kontakt kommt und ein bisschen Abstand von der ganzen Geschichte bekommt. So. Warum müssen Christen leiden? Weil sie nicht gehorchen. Weil sie denken, ich bin jetzt stark. Jetzt kann ich den Leuten bezeugen, Jesus macht frei. Weißt du, da wo du gesündigt hast, soll das nicht zurückgehen. Paulus ist auch nie nach Judäa gegangen zu predigen. Und als er dort ging, hat er sich die Finger verbrannt. Kam ins Gefängnis. Weißt du, überall hat der Heilige Geist gesagt, Paulus geht nicht nach Judäa. Warum? Weil er dort sich versündigt hat. Er hat Hunderte, vielleicht Tausende von Menschen ins Gefängnis gebracht, um ihres Glaubens willen. Der kann in der ganzen Welt predigen, aber nicht in Judäa. Da hat die Gemeinde Jesu zerstört. Und dort hat er nichts mehr zu suchen. Christus hat ihn freigemacht. Der Herr hat ihm vergeben, diese ganze Schuld. Aber weißt du, wenn man sich da drin begibt, wer sich in der Gefahr begibt, der kommt da drin um. Und wir sollen auf die Warnungen Gottes achten. So, Satan versucht uns alles zu nehmen, was wir hart erarbeitet haben. Ach ja, weißt du, bist stark. Das kannst du. Ich habe schon so oft solche Dummheiten gehört. Weißt du, der nützt es an deine Schwächen aus und du hast irgendwann deinen schwachen Moment. Und Satan versucht, das, was du so hart erarbeitet hast, hart erkämpft hast, tagelang, da saß er da, sich an die Wände gekrallt, fast die Tapeten abgekratzt. Und dann, weißt du, jetzt wieder rückfällig zu werden. Der Teufel versucht, dein Auskommen zu rauben, deine Ersparnisse zu nehmen, deinen Besitz, deine alles Versorgung, deinen Frieden, deine Freude, deine Gnade, die Gott dir gegeben hat. Versucht er, alles zu rauben, damit du verzweifelst. Aber trotzdem, in dieser ganzen Verzweiflung, der Herr liebt die Menschen. Amen. Der hat den Petrus geliebt, als er verleugnet hat. Der hat auch den Paulus noch geliebt, als er trotzdem hingegangen ist. Weißt du, der Herr kriegt das schön. Dann gehst du halt als Gefangener nach Rom von mir aus. Das war seine Geschichte. Und das ist, weil er Gott nicht gehorcht. Der Heilige Geist, an allen Orten, wo der hinkam, haben der Heilige Geist geweissagt, geh nicht nach Jerusalem, Bande und was weiß ich, und der Tod wartet auf dich. Aber unser Bruder Paulus hat sich in den Kopf gesetzt, ich muss nach Jerusalem. Das ist ein Grund, warum viele leiden, weil sie einen Dickkopf haben, weil sie Choleriker sind. Weil sie sich was in den Kopf gesetzt haben. Das muss ich durchsetzen. Ja, mach's. Aber dann kommst du ins Gefängnis. Weißt du, Satan versucht immer wieder uns hineinzustürzen in diese Grube. Und zwar wir stürzen, werden hineingestürzt. Weißt du, Gott wirft uns nicht hinein. Aber der Herr erlaubt es, wenn du willst, naja, probier's. Aber meine Gnade reicht aus für dich, lieber Bruder. So, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Satan ist der Grund für deine Anfechtungen, Probleme und Beschwerden, weil er dir nichts gönnt. Er gönnt dir nichts. Und alles, was er nicht hat, was er verloren hat, Gesundheit, Vermögen, Leben, Liebe, Frieden, Freude, das versucht er dir zu stehlen, indem er dir das wegnimmt und es nicht mehr hast. Er will dich mit aller Macht von deiner Erlösung abhalten, dass du das nicht annimmst, verpasst, verpennst, versäumst. Er versucht alles dran zu setzen, dass du den Herrn verrätst, wie auch immer. Der Herr hat schon so viel an dir getan, wie bei diesem, glaube ich, Helmut hieß er, an diesem Drogensüchtigen. Er hat so viel getan, so viel Gnade geschenkt, so viel an seinem Leben gewirkt, aber er lässt es aus seinem Leichtsinn. Ich muss runter. Weißt du, Gott muss uns befehlen. Wenn Gott uns einen Auftrag gibt, dann kannst du durchaus runtergehen. Aber da musst du zuerst mal stark im Geist sein. Mit ja, gewachsen und gereift, aber nicht erst ein paar Wochen, Monate frei und dann gehst runter. Die kennen dich ja. Die Geister kennen dich. Und wenn du wieder zu dem alten Gesindel drunter gehst, wirst du wieder versaut. Er versucht, dass du wieder an Gott verbitterst, dass du gegen Gott rebellierst. Wie konnte er mir das zulassen? Weißt du, Gott vergewaltigt niemand. Niemand. Der Teufel versucht, dich zu Fall zu bringen. Und er will dich so weit in die Pfanne hauen, dass du nicht mehr aufstehst. Jetzt komme ich noch zu einem Punkt. Warum leiden viele Gläubige? Warum müssen sie leiden? Weil deine Prüfungen letztendlich, hör mir gut zu, die Prüfungen Gottes sind. Deine Prüfungen sind die Prüfungen Gottes. Kann Gott dich bewahren? Kann er dich durchbringen? Kann er dich wiederherstellen? Kann er dich wieder auf die Beine bringen? Und Gott tut es. Auch wenn es Umwege sind. Auch wenn eine Schiffskatastrophe passiert. Und wenn du als Gefangener nach Rom gehen musst. Der Herr kann das. In den dunklen Stunden darfst du immer eines wissen. Die Gnade Gottes hält mich und die Liebe Gottes verlässt mich nicht. Egal was passiert. Gott behält Recht. Gott behält den Sieg. Wenn du dich an den Herrn hältst und wenn du einmal von Gott harponiert bist, von Gott gezeichnet bist, wenn du von Gott erwählt worden bist, so Paulus ist ein auserwähltes Werkzeug mir gewesen. Wenn Gott seine Hand auf dein Leben gelegt hat, weißt du, der Herr wacht über dich. Und du selbst auch. Weißt du, dann gehst du hin wie der verlorene Sohn. Der verlorene Sohn hat etwas in sich gehabt. Mein Vater hat Brot die Fülle. Verstehst du, am Schweinetrock hat er noch gewusst, mein Vater, du bist harponiert. Die Erinnerung an Gott hält dich. Mein Gott. Und du kommst nach Hause, siehst den Vater, der hat mich nicht vergessen, der hat jeden Tag rausgeguckt. Kommt der Junge, kommt er nicht? Wann kommt er? Weißt du, weißt etwas in dir wie der Hiob? Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Hosea Kapitel 4, Vers 6. Gott sagt, und deshalb, warum leiden viele Christen? Warum haben sie Schmerzen? Warum haben sie Kummer? Warum haben sie Schwierigkeiten? Warum? Ja. Bleiben sie auf der Strecke. Und Gott sagt, meine Leute gehen zugrunde. Hör gut mit zu. Zugrunde ist kaputt gehen. Zerstören, sich ruinieren. Meine Leute gehen zugrunde aus Mangel an Erkenntnis. Oder weil die Erkenntnis verworfen haben, sich nicht sagen ließen. So wie ich dem Jungen dort gesagt habe, geh nicht darunter in der Drogenszene wieder zurück und missioniere. Und wenn du runtergehst, dann habe ich ihm noch extra gesagt, geh nicht allein, nimm noch jemanden mit, der hinter dir steht. Ein Bruder und Schwester. Deshalb hat Herr Jesus hat auch immer zwei und zwei ausgeschickt. Aber nein, Ehe geht. Die anderen taugen nichts, die haben keine Ahnung. Weißt du, über die anderen hat er geschimpft. Die waren noch nie süchtig, die wissen gar nicht, was Sucht ist. Verstehst du, er hat es erfahren nachher wieder ganz neu. Und deshalb habe ich gesagt, nimm jemand mit. Nimm jemand mit, wenn du runtergehen willst. Nein, die sind alle doof. Und du siehst, Gott lässt dich fallen. Aus Mangel an Erkenntnis. Weil man nicht wahrhaben will. Weil man nicht hört auf den Rat und so weiter. Und viele müssen leiden, weil sie ja nicht kapiert haben, was Gott gesagt hat durch sein Wort, weil sie vergessen haben und sich auf sich verlassen haben und nicht auf den Herrn. Ich sage die Wahrheit, ich habe nichts davon. Verstehst du? Aber ich möchte die Wahrheit sagen, warum leiden Christen? Ich habe das in der Seelsorge in den letzten 40, 45 Jahren gang und gäbe erfahren. Weißt du, da mühen sie sich und haben keine Erkenntnis, wie, wieso und weshalb. Ohne Gottesbewusstsein steuerst du in die Vernichtung. Ohne Gottesbewusstsein, was das immer auch heißt, es ist nicht Gott, der dich dem Schicksal, dein Schicksal, deine Not, dein Elend hineintreibt. Nein, das ist deine Sturheit, deine Uneinsichtigkeit, deine Unwissenheit aus Mangel an Erkenntnis. Der Mensch geht zugrunde, weil er Gott nicht kennt, wie Gott arbeitet und vielleicht auch nicht wissen will. Und deshalb ist er bis zum Schweinebauer gekommen. Und erst beim Schweinebauer merkt er, ach, mein Vater hat Brot die Fülle. Jesaja Kapitel 5, Vers 13. Darum geht mein Volk in die Gefangenschaft. Ein anderes Bild. In die Verbannung, weil sie keine Gotteserkenntnis haben. Deshalb aus Mangel an Gottes Wissen, das Wissen über Gott, wie arbeitet Gott. Gott schenkt dem Demütigen Gnade. Aber wenn ich daherkomme, ach, die haben keine Angst, oder keine Ahnung, die waren noch nie drogensüchtig, die waren noch nie im Gefängnis, die waren noch nie, was weiß ich. Verstehst? Man muss nicht unbedingt das alles durchgemacht haben, um dann zu den Leuten zu gehen und zu missionieren. Ich werde nie vergessen, dass ich, ja, irgendwie kam ich da drauf, ich weiß nicht, las ich da in Stuttgart in einer Kiesgrube, findet eine Satansmesse statt. Da habe ich gedacht, Mensch, da muss man was machen. Und dann bin ich losgegangen, habe Plakate gedruckt und aufgehängt. Der Satan kommt oder was so ähnlich. Aber wir haben die Antwort. Und dann haben wir einen Gottesdienst gemacht, speziellen Gottesdienst zu uns gegen die Satanisten. Und da waren etwa 300 Leute da. Wir waren zwei oder drei Christen. Die anderen haben gesagt, da gehen wir gar nicht hin. Die sind alles Verrückte. Und da kamen sie. Und da war einer ganz besonders wahrscheinlich der Anführer für der ganzen Clique, der wollte uns da was losmachen. Und ich sehe, der steht auf, der will was machen. Da habe ich gesagt, komm, ganz kurzer Prozess, ich gehe lieber auf ihn zu, bevor er auf mich zugeht. Leg die Hände und, oder will die Hände auflegen, ich habe noch gar nicht den Mann berührt, legt der Linke lang auf den Boden. Und liegt, stampelt sich ein bisschen und liegt und dann sagt, muss man Krankenwagen holen, oder der hat Herzinfarkt gekriegt. Ich habe gesagt, lassen Sie den liegen. Und so weiter. Und dann bin ich so ein bisschen spaziert, so rumgegangen, dann sind sie alle still gesessen. Ich habe Ruhe gehabt, bis ich den Altarruf gemacht habe und gesagt, jetzt kann der auch aufstehen, wenn er will. Weißt du, aber das war ein Beweis. Und meine Botschaft, ich habe vom Teufel gar keine Ahnung gehabt. Weißt du, wenn, oder Befreiungsdienst oder Okkultismus und Spiritismus. Später bin ich da in dieses Thema eingestiegen und habe gedacht, Mensch, dann muss man helfen. Aber am Anfang habe ich keine Ahnung gehabt. Meine Botschaft war, Jesus ist Sieger. Jesus ist Sieger. Jesus. Fast jeder zweite, dritte Satz für mich war, Jesus ist Sieger. Und mehr musst du auch nicht wissen. Und an Jesus ist Sieger. Auch über ihn. Und. Erzählt das Evangelium. Und das Evangelium ist, wir haben gesiegt. Ja. Gute Nachricht. Aus Mangel an Gottes Erkenntnis, Gottes Wissen. Du solltest wissen, wir haben gesiegt, wir haben etwas in der Hand. Und der Teufel wird die Menschen zerstören, kaputt machen, aber ich weiß, der Sieg der Erlösung, die Gnade, die Befreiung, die Kraft Gottes, die Kraft der Vergebung, was das alles so ist, wem die Sünden vergeben sind, dem sind sie vergeben. Und es war ein ganz toller Abend. Ganz toller Abend. Deshalb, weißt du, es genügt nicht zu wissen, der Herr ist Sieger, auch du musst aus dem Gefängnis rauskommen. Was nützt es? Ich denke nur über die amerikanische Sklavenbefreiung, das Buch Onkel Toms Hütte hast du bestimmt auch mal gelesen. Weißt du, und die Sklaven sind frei geworden, aber viele wollten Sklaven bleiben. Die wollten ihren Stand nicht verlassen. Weißt du, der Herr hat dich befreit und wir müssen den Stand verlassen. Viele Menschen sind hier unterbelichtet, Entschuldigung, gab hier nicht die Wahrheit, denn wenn der Sohn frei macht, der ist recht frei. Die werden bewusst und dumm gehalten, von wem auch immer, entmündigt, bevormundet, belogen. Dann werden irgendwelche Geschichten erzählt und die Leute werden unterhalten. Im Psalm 119, Vers 105 sagt David, dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Aus Mangel an Erkenntnis geht das Volk Gottes zugrunde, weil sie nie den Herrn kennen, der Herr ist, der an uns arbeitet und uns den Weg zeigt. Und er ist es, der im Angesicht unserer Feinde den Tisch deckt. Er ist es, der alles gut macht. Wisse, was Gott für dich vorbereitet hat. Wir müssen hier durch, Leute. Uns bleibt nichts erspart. Das ist es. Im Angesicht meiner Feinde. Fang an zu natschen. Fang an zu genießen. Viele Leute wissen nicht, wenn eine Kamera läuft, wie man mit dem Messer und Gabel ist. Sie haben neulich irgendwo Film gesehen, wo prominente Leute, die sind verunsichert, wie isst man mit Messer und Gabel. Ja. Es ist im Angesicht deiner Feinde. Und ich will dir noch etwas sagen. Weißt du, wenn du den Herrn richtig kennst und weißt, der Erlöser ist in mir, du hast Jesus, du bist in Jesus, der Heilige Geist ist in dir, dann spuckst du auf den Teufel. Ja, die Juden, wenn die jemanden hassen, spucken sie. Spuck auf den Teufel und sag, Satan, du hast mir nichts zu sagen. Du bist nicht mehr mein Herr. Ich kenne deine Schliche. Und ich lasse mich von dir nicht täuschen. Und Satan versucht, uns dieses Wissen zu nehmen, wer in Jesus Christus ist, der ist der Sieger. Sind wir in Christus? Sind wir stark? Der Teufel versucht uns, das Wort Gottes zu rauben. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Er versucht uns die Gewissheit zu nehmen und wir leiden dann darunter. Aus Mangel an Erkenntnis gehen wir zugrunde. Ja, das ist so, jetzt müssen wir so leben. Ja, viele Christen leiden. Noch ein paar Gründe, weil die Altlasten noch nicht entsorgt sind. Die sind noch so vergiftet. Von ihrer Vergangenheit werden sie eingeholt. Das muss aufgearbeitet werden. Was ich hier sage, ist ja nur stichpunkthaft, so Stichworte. Die Vergebung der Sünden muss erlebt werden und die Vergebung der Sünden muss weitergegeben werden. Du musst wieder entdecken, was Vergebung ist. Christen sind 3 Wochen nach der Bekehrung gesund. Das geht prima. Aber da werden sie nach 3 Wochen krank und bekommen Schwierigkeiten und das wird 7-mal schlimmer wie vorher. Soll ich dir sagen, warum? Wenn wir nicht vergeben, werden wir zu den Folterknechten geschickt. Und die Folterknechte, die schrauben da und die plagen uns und die Folterknechte sind dann ja Umstände und das wird Er hat aber so gequält, bis du den letzten Heller bezahlst. Deshalb vergib, so wird dies vergeben werden. Viele Christen haben Vergebung der Sünden genießen und sagen, oh, mir sind meine Sünden vergeben. Aber ihrem Nachbarn, der Nachbarin, den Nachbarn mit, oder seine Mitmenschen, denen vergeben sie nicht. Und deshalb, du kennst diese Geschichte vom Schalksknecht. Weißt du, dem wurde so viel vergeben, aber er hat nicht die Patient der Frau vergeben. Das ist Nummer eins, wenn wir nicht vergeben. Und dann das Zweite, warum viele Christen leiden, und sogar nach der Bekehrung, und jetzt auch wenn der Billy kommt, weißt du, die Leute werden frei, ich werde über die Heilung sprechen in den nächsten Tagen. Weißt du, die werden frei und geheilt, aber nur ein paar Tage. Oder vielleicht 3 Wochen, lass sie mal, 21 Tage. Das funktioniert wunderbar, aber nach ein paar Tagen kommt die Krankheit wieder, und zwar 7-mal schlimmer wie vorher. Soll ich dir sagen, warum? In der Bibel erzählt Jesus eine Geschichte. Das Haus ist gefegt, groß geputzt, alles in Ordnung, sauber, aber da wohnt niemand drin. Und dann durchwandert dieser Geist wüste Städten und sucht, wo er bleiben könnte. Und dann sieht er, da wohnt ja niemand drin. Das Haus wird wieder neu besetzt, aber nicht neu von einem Geist, sondern da holt der Dämon, dieser Teufel, dieser Geist, der ausgefahren ist, dieser Krankheitsgeist oder was auch immer ist für ein Geist, der kommt mit 7 anderen Geistern, die sind noch schlimmer wie er selbst. Und das ist der Grund, warum viele krank werden, warum viele leiden, warum ja, bei vielen nichts klappt. Weißt du, die haben das nicht kapiert, was es bedeutet. Ich muss in der Gemeinde bleiben, ich muss voll Geistes werden, ich muss im Wort bleiben, ich muss in der Gnade Gottes bleiben und ich muss voll mit Jesus sein. Nur ich bin geheilt, das reicht nicht. Vergiss, das reicht nicht. Am Sonntag mehr dafür drüber. Damit es mit dir nicht 7-mal schlimmer wird wie vorher. Warum Christen leiden? Weil sie viele Dinge nicht loslassen, nicht rausgeben wollen. Weil, ja, sich nicht lösen von bestimmten Dingen. Weißt du, Abraham wurde gesegnet. Und zwar immer, wenn er was losgelassen hat. Abraham hat das Ur in Chaldea losgelassen, ist ausgezogen, Gott hat ihn gesegnet. Aber der liebe Mann hat seinen Vater, seinen alten Vater mitgenommen. Und er blieb stehen auf der Strecke in Haran, bis der Vater gestorben ist. Und dann ging er, als er sich von seinem Vater gelöst hat, denn Gott hat gesagt, löse dich von deiner Verwandtschaft, von deinem Vaterhaus und von allem, was du bist. Und ja, er musste sich trennen. Und sein Leben ging erst weiter, wurde wieder gesegnet, wieder ganz neu von Gott berührt, als er sich vom Lot trennte. Denn Lot gehörte auch noch zu seiner Verwandtschaft, der Neffe. Und erst als er bereit war, seinen Isaak zu opfern, alles Gott herzugeben, Gott an erster Stelle zu setzen, erst dann begann Gott ihn in einer mächtigen Art und Weise zu segnen. Also du siehst, zuerst einmal die ganzen Kinderkrankheiten durchmachen, sich lösen, sich Gott hingeben und dergleichen. Und erst dann, weißt du, wenn wir uns Gott hingegeben haben, dann kann es mit unserem Leben weitergehen. Warum müssen Christen leiden? Bitte, ich habe noch ein paar Sekunden Zeit und ich will dir ganz schnell sagen, viele Christen bilden sich zu viel ein, auf ihr Christsein. Ich bin jetzt getauft, ich bin jetzt geisterfüllt, ich habe Theologie studiert. Vergiss, Petrus hat sich eingebildet. Herr, wenn dich alle verlassen, aber ich nicht. Thomas, Herr, alle, wir sind bereit sogar zu sterben. Und die haben nacheinander, miteinander versagt, weil sie sich eingebildet haben. Warum Christen leiden, ist, weil sie sich so viel einbilden, sich anmaßen, selbstsicher sind, eingenommen sind, auf einem hohen Ross sitzen. Und erst der Zerbruch beim Petrus, sein Schock, dass er sogar beim Mädel in die Hosen macht. Verstehst du? Und ja, rühr doch auf mit diesem Unsinn. Und doch, deine Sprache verrät dich. Erst nachdem er scheitert, ihm zum Heulen ist, dann kommt Jesus und schaut ihn an. Petrus, hast mich lieb. Der Zerbruch macht ihn zu einem Jünger. Warum Christen leiden? Weißt du das? Und da ist noch eins. Der Johannes konnte zum Hohen Rat eingehen. Aber Petrus wurde nicht eingeladen, er hat sich reingeschlichen. Und viele kommen in Schwierigkeiten und kommen in solche Verlegenheiten, wie jetzt Petrus kam, nur weil er auch sehen wollte, was da passiert. Wie er den Heiland befreit, verstehst du, mit seinem Dolch. Vergiss. Weißt du, diese Neugierde. Viele leiden, weil sie überall die Nase reinstecken wollen. Überall dabei sein wollen, wo sie gar nicht aufgefordert sind. Wir müssen lernen, auf den Herrn zu hören, im Einklang mit Gott zu sein, nicht auf falsche Leute zu hören. Vieles hättest du dir in deinem Leben sparen können, wenn du nicht falsche Ratgeber gehabt hättest und viel zu viel auf Menschen gehört hättest. Und du hast nicht auf dein Herz gehört. Der Friede Gottes muss unsere Seele erfüllen. Du bist verführt worden, wie auch immer. Andere leiden, weil sie glauben, sie müssen der ganzen Welt dienen. Die Verausgaben brennen aus am Schluss. Bleibt für sie nichts mehr übrig. Was nützt es, wenn du die ganze Welt gewinnst und deine Seele Schaden nimmt, dich selbst vernachlässigst, deine eigene Gesundheit, deine Familie, dein geistliches Leben? Viele leiden, weil sie die Bedürfnisse, ihre eigenen Bedürfnisse verdrängen, ihre Konflikte nicht lösen, ihre. Die wollen allen helfen, überall Seelsorger sein. Andere leiden, weil sie die erste Liebe verlassen. Andere leiden, weil sie professionelle Hilfe verweigern. Weißt du, nicht alles kannst du lösen. Du brauchst professionelle Hilfe vom Arzt, Seelsorger, vielleicht Psychologen, Pastor, was auch immer ist. Und es gibt verrückte Christen. Und soll ich sagen, ich kenne solche verrückte Christen. Ich könnte einige aufzählen. Die haben gesagt, alle Ärzte und alle Krankenschwestern, die dienen dem Teufel. Verstehst du? Unsinn. Wir brauchen Krankenschwestern, wir brauchen Ärzte. Die dienen nicht dem Teufel, die dienen uns. Das ist eine Beleidigung, ein Zeichen der Dummheit für mich. Eigentlich, solche Menschen sind verhaltensgestört. Wenn man mit Gott richtig lebt, steht mit beiden Beinen in dieser Welt, auf dieser Erde, der schwebt da nicht irgendwo, der dient dem Teufel. Der überfordert sich selbst nicht, der weiß seine Grenze. Der haushaltet mit seiner Energie, mit seinen Finanzen, mit seiner Kraft. Der, der mit Gott lebt, ist ausgesöhnt mit sich und der Welt im Reinen. Der lässt sich nicht hetzen. Er selbst bestimmt sein Lebenstempo. Und er selber weiß, bin ich Schnecke oder Antilope, wie schnell ich rennen muss. Der Friede Gottes muss uns in allen Lebensbereichen beeinflussen und bestimmen. Der Friede Gottes. So, wir sind gerettet. Und das musst du eines wissen, zur Verherrlichung Gottes. Und sind wir das, zur Verherrlichung Gottes? Was verherrlicht Gott und was verherrlicht Gott nicht? Es gibt so viele unerfüllte Wünsche, Träume und Hoffnungen. Aber wenn der Sohn dich frei macht, bist du erst richtig frei. Wir müssen zuerst mal diese Dinge Gott abgeben. Deine Träume, gib sie Gott ab. Deine Wünsche, deine Visionen, all das opfere mal, wie dieser Abraham den Isaak. Und wir müssen uns vielleicht von manchen materiellen Dingen trennen. Im Psalm 73, Vers 25 betet dieser Asaf: Wenn ich dich nur habe, so frage ich nicht mehr nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott allezeit meines Herzens Trost und mein Teil. Warum und wieso? Ich wäre fast gestrauchelt, meine Füße wären fast ausgeglitten. Ich ereiferte mich über die Ruhmredigen, sagte hier weiter: Oh, sie haben keine Qual, sie haben keine Ahnung vom Leben, aber was, weißt du, sie wissen nicht, was Mühsal ist, was Beschwerde ist. Deshalb sind sie so hochmütig, sie brüsten sich wie ein fetter Wanst und sie tun, was ihnen einfällt, was sie für gut und richtig halten. Die Gottlosen, lies doch mal. Darum fällt ihnen der ganze Pöbel zu und sie sprechen, wie sollte Gott wissen, wie sollte Gott verstehen einen. Und siehe, das sind die Gottlosen. Und ich verzweifelte schier, bis dass ich ging ins Heiligtum. Heiligtum. Weißt du, und da habe ich gedacht, da habe ich erst verstanden, sagt der Dichter hier. Herr, du bist es, der am Schluss das letzte Wort hat. Weißt du, du musst nicht gerade sehen, was der reiche Mann jetzt alles treibt, in Purpur wohnt, herrliche Tage ist, sondern schau das Ende an. Diesen Lazarus, die Hunde leckten seine Wunden. Und er lebte von den Brosamen, die von des Herrn Tisch fielen. Und so weiter. Und dann sagt dieser Asaf weiter: Als es mir so weh im Herzen war und meine Nieren schmerzten, ich mir wie ein Tier vorgekommen bin. Bist du auch schon mal wie ein Tier vorgekommen? Auf alle vier? Verstehst du, wie ein Tier? Dann kam es mir vor: Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand und du leitest mich nach deinem Rat und du nimmst mich am Ende in Ehren an. Weißt du, du solltest mit Jesus wieder Lebensfreude, Lebensmut bekommen, egal was passiert. Du nimmst mich an, egal was ich in meinem Leben durchmachen muss. Und nimm die Dinge nicht so ernst. Weißt du, mach kein Drama draus. Aus diesen Dingen, mach aus Gott ein Drama. Etwas Wunderbares, Großartiges, red von Gott, aber lass die Dinge dieser Welt klein und blass im Licht Gottes. Lass uns aufstehen und lass uns ins Gebet gehen. Vater, ich danke dir, dass du bei uns bist und dass du uns zeigst, dass die Leiden dieser Zeit nicht wert sind der Herrlichkeit und dass wir dennoch dir dienen dürfen und weiter dir vertrauen dürfen, auch wenn uns der Leib und Seele verschmachtet und alles unten durch muss und alles durcheinander im Chaos gerät. Herr, du wirst alles zusammenbringen, so wie bei diesen Propheten die Knochen. Herr, die Knochen, die Skelette kamen zusammen aufgrund deines Wortes und dann wurde der Mensch wieder vollkommen wiederhergestellt. Herr, ich danke dir, du arbeitest an unserer Wiederherstellung, dass wir vollkommen und vollendet eines Tages vor dir stehen. Wir sollten das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Hilf uns, einen guten Blick für die Ewigkeit, für den Glauben, für dich, o Herr, zu behalten und niemals dich aus den Augen zu verlieren. Ich danke dir, Herr Jesus, von ganzem Herzen, dass du all die das Wort gehört haben, die jetzt irgendwo leiden, die irgendwo die Hölle durchmachen, die Welt nicht verstehen, öffne du ihre Augen und ihr Verständnis. Es ist nicht umsonst, so wie du den Emmaus-Jüngern ihr Verstand geöffnet hast, musste Christus nicht leiden, um in seine Herrlichkeit einzugehen. Herr, hilf uns, dass wir sehen, es lohnt sich, es lohnt sich, es lohnt sich. Amen.